Wie schön, dass wir Gnade kennengelernt haben, was? Als der Daniel Benne und ich letzten Herbst miteinander gemailt haben, dann kam so die Anfrage, könntest du denn über Johannes 8, 1 bis 12 reden? Und dann hat er mir so einen Untertitel mitgegeben, Arena des Lebens. Und dann habe ich erst mal an das römische Kolosseum gedacht, wie da sehr brutal gekämpft wurde. So oder so, mindestens einer musste ja sterben. Und ja, fast wäre hier auch jemand gestorben in Johannes 8, 1 bis 12. Und wir wollen das miteinander lesen. Ich lese das aus der Luther-Übersetzung vor. Jesus aber ging zum Ölberg. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, wie das im Neuen Testament öfters der Fall ist, beginnt diese Geschichte eigentlich noch sehr harmlos. Ich als Altenpfleger kenne auch die Frühschicht. Jesus also morgens früh aufgestanden, um seinem Zweck entsprechend das Volk zu lehren. Lehre ist wichtig. Da kommen sie also, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Auch sie sind nicht am Schlafen, sondern bei der Arbeit, und sie bringen eine Frau mit und stellen sie in die Mitte. Aufmerksamkeit ist garantiert. Jeder will wissen, was los ist. Menschen sind neugierig, und Gaffer, über die wir uns heute im Radio beschweren, sind nicht ein Phänomen der Neuzeit, sondern die gab es damals schon. Dann die Frage, eine Frau in der Mitte, warum steht sie dort, was macht sie da in der Mitte? Den Grund dafür, wir müssen nicht lange warten, liefern uns diese Pharisäer und Schriftgelehrten selber. Sie sagen, hier Jesus, eine Ehebrecherin, die Formulierung auf frischer Tat weckt den letzten Halbschläfrigen, denn schlüpfrige Geschichten sind immer interessant, das erregt Neugier, auch das hat sich seit damals nicht geändert. Und dann für den späteren Klatsch und Tratsch ist es doch schon gut, wenn man wenigstens jetzt mal wach wird und aufpasst. Jesus gegen die Pharisäer, das war eine alte Geschichte. Die kannten sich Leute schon. Aber diese Frau, die bringt eine neue Würze in das alte Spiel. Nun ja, Spiel ist vielleicht ein bisschen harmlos angesichts der Tatsache, dass wir hier über Ehebruch reden, und die Regeln, die sind ja nicht nur den religiösen Profis bekannt, sondern die jüdische Erziehung, die war sehr gut, und im Grunde genommen wusste wahrscheinlich jeder einzelne von denen, die da standen, was hier Sache ist, wie das Gesetz lautet und dass auf dieses Verbrechen im Grunde genommen der Tod stand. Dass also die Pharisäer hier den Namen Mose extra erwähnen, das tun sie nicht, um die Sachlage zu verdeutlichen, sondern das tun sie einzig und alleine aus dem Grund, dass sie das ein bisschen besser dastehen lässt, das eigene Image ein bisschen mehr aufpoliert wird, denn das hatte in letzter Zeit nicht unbedingt geglänzt und gestrahlt. Nein, hier geht es nur um das eigene Ich, der Egoismus. Ich möchte gerne gut dastehen. Kommt uns ja heute auch noch ein bisschen bekannt vor, oder? Und auch in Gemeinden ist das ja noch ein Stück weit zu finden, wenn auch vielleicht etwas religiös verbrämt. Aber eine Minute länger beten oder ein paar Euro mehr spenden, was tut man nicht alles dafür, damit man selbst gut dasteht und wer weiß, wie es im Herzen ist. Dann die Frage, was sagst du? Ist deine Antwort ja oder bist du für nein? Johannes gibt uns hier in dem Text sehr schnell auch Einblick in die Gründe dieser Truppe. Man kann hier eventuell Rachsucht vermuten. Ja, eventuell hat sich einer aus dieser Truppe später bekehrt, sodass er später erzählen konnte, so und so war es damals. Aber damals, ja, wie war es? Zu viele Niederlagen haben die Pharisäer, haben die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, wer auch immer, sie alle zogen ständig gegen Jesus den Kürzeren. Und es wurde doch mal Zeit, noch mal wenigstens einen Punktsieg zu verbuchen. Dieser Jesus, unbequem ist er. Unbequem ist seine Rede und unbequem ist auch die Art, wie er lebt und seine liebevolle Haltung zu Menschen, mit denen der religiöse Beauftragte nichts zu tun haben will. Eine permanente Infragestellung des eigenen Reden und Handelns. Nicht nur damals, oder? Ja, und so haben die Pharisäer langsam gemerkt, die eigene Machtbasis, die schwindet dahin und man muss etwas tun. Man muss diesen Jesus beseitigen oder wenn das vielleicht nicht geht, öffentlich blamieren, das wäre auch noch eine gute Sache. Das müsste doch funktionieren. Aber wie? Selbst machen kann man das nicht, das lässt einen wieder schlecht dastehen. Man muss doch also irgendwie anders an ihn drankommen und da bietet sich eben dieser Vorwand der Frau an. Sie sind ja nicht gerade zimperlich. Ich weiß nicht, wie die das Wort Gnade definiert haben, aber allein die Tatsache, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrten die Frau alleine bringen, sich aber später aufs Gesetz berufen, ist schon ziemlich zynisch. Ehebruch kann man ja bekanntlich nicht alleine begehen. Ziemlich schwierig. Aber das Gesetz des Mose ist ja sehr eindeutig. Sie haben recht. Das Gesetz des Mose fordert den Tod dieser Frau. Die Wahrheit ist aber wie so oft nicht ganz in dieser Aussage enthalten. Sie haben den Teil rausgesucht, der ihnen am besten passt. Der Mann hätte auch genauso getötet werden müssen. Es ist übrigens sehr interessant, wenn ihr euch eure Bibel mal nehmt und dann mal in der Fußnote nachschlagt, den Text aus dem Gesetzeswerk des Mose. Da gibt es so einen Abschnitt, der hat einen schönen Titel bekommen in der deutschen Bibel, todwürdige Verbrechen oder ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Und dann werden da verschiedene Dinge aufgezählt, die Gott alle im Alten Testament mit dem Tode bestraft sehen wollte oder laut Gesetz bestraft werden sollte. Und Ehebruch ist eben eines unter vielen. Aber was da noch drin steht, sehr interessant, lest's mal nach, zeigt, denke ich, ein Stück, wie weit Gott die Ehe für etwas ganz Besonderes hält. Zurück ins Neue Testament. Dann steht sie also die Frau allein und ich halte das sehr gut für möglich, dass die Pharisäer hier und Schriftgelehrten diese ganze Situation eventuell sogar künstlich herbeigeführt haben. Ob sie den Mann gemietet haben, ich weiß es nicht. Aber wie sonst sollte man eigentlich einen Ehebrecher auf frischer Tat erwischen? Selbst heute, wo man bei der liberalen Gesellschaft nicht mal Strafe und bestenfalls noch Ächtung, aber im Grunde genommen auch nicht zu befürchten hat. Selbst heute finden wir das erst viel später heraus. Und damals, jeder wusste, was Sache ist, jeder kannte die Strafe. Ich frage mich, wie das wohl zuging. So oder so, diese sogenannten Gottesdiener, die eigentlich das Gesetz beachten müssten, sie arbeiten mit unfairen Mitteln. Sie haben mit diesem Mann zusammengearbeitet, wie auch immer das aussah, und sie haben ihn gehen lassen. Nicht gerade sehr gesetzestreu. Aber wen stört's? Der Zweck heiligt halt die Mittel. Nicht wahr? Ja, und was ist mit all den Zuschauern, die da stehen und das wissen und nichts sagen? Warum sagen die nichts? Aber ich fürchte, wie heute galt auch damals, solange es einen nicht selbst betrifft, dann legt man sich besser nicht mit der Obrigkeit an, auch wenn jeder weiß, dass das, was sie tut, falsch ist. Ich meine, gerade wir als Deutschen haben da in unserer Vergangenheit ein sehr gutes Beispiel, dass der Mensch trotz aller sogenannten Fortschritte, trotz aller Zivilisation und Entwicklung, was gerne aufgezählt wird, dass wir uns doch weit weniger geändert haben, als wir es gerne hätten. Lieber Klappe halten und zuhören. Und überhaupt, Jesus ist ja auch noch da. Und der wurde ja gefragt und nicht ich. Von daher, nichts hören, nichts sehen und vor allen Dingen nichts sagen. Die drei Affen sind sehr bekannt. Dabei geht es hier gar nicht um großartige Herausforderungen, wie etwa der Sprung von einer was auch immer, Bungee-Jumping von einer Brücke oder so. Selbst einfache Zivilcourage war damals wie heute selten. Und ich habe mich gefragt, wie hätte Gott sich wohl gefreut, wenn irgendjemand der Zuschauer mal gesagt hätte, halt, so geht's nicht oder stopp, das ist falsch. Nein, Schweigen ist Gold. Also, zurück zur Ausgangsposition. Was sagst du, Jesus? Jetzt sag doch mal was. Kann er denn überhaupt etwas sagen? Das werden sich die Pharisäer vielleicht gedacht haben. So oder so, wir gewinnen. Wenn er ja sagt, stehen wir wieder als Hüter des Gesetzes da. Wenn er nein sagt, noch besser. Dann geht er öffentlich gegen Mose vor, dann haben wir ihn. Wir gewinnen, egal wie es ausgeht. Dass die Frau da eventuell stirbt, wird dann halt unter Kollateralschaden verbucht, also sprich, nicht unbedingt gewollt, aber billigend in Kauf genommen. Wie so oft ist es leichter, über andere hinwegzugehen als über sich selber. Ja, es sieht gut aus für diese Pharisäer und Schriftgelehrten bis zu Vers 6. Sie haben diese vorteilhafte Situation, auf die sie mehr oder weniger lange warten mussten. Ja, und Jesus, der hat ja noch kein einziges Wort rausgebracht. Steht da rum und malt im Sand. Jetzt stellt euch das mal vor. Da ist eine Situation, die durchaus hochspannend ist. Und derjenige, der es entscheiden soll, steht da rum und malt im Sand. Ah ja, alles klar, der Typ hat keine Ahnung, der hat keinen blassen Schimmer, was er tun soll. Die Frau hat er wahrscheinlich schon längst aufgegeben. Eventuell überlegt er noch, wie er selbst ganz gut aus dieser Situation rauskommt. Klarer Punktsieg also für Pharisäer und Co. Und die lassen auch nicht locker. Die geben sich nicht mit dem Schweigen zufrieden, nein. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, wenn man schon dran ist, dann auch richtig. Und dann kommt die Überraschung. Jeder denkt so, was nimmt der, A oder B? Das hat mich so an Wer wird Millionär erinnert, nach dem 50-50-Joker bleiben nur noch zwei Antworten übrig. Alle A oder B, was nimmt der alle A oder B? Und Jesus, ich nehme C. Und alle, was? Gibt's doch gar nicht. Aber so ist das oft bei Gott. Er hat eben mehr Möglichkeiten, als wir denken. Wir meinen, wir wüssten, wie es läuft, aber Gott zeigt uns, wie der Sachverhalt dann oft nachher wirklich aussieht. Wir haben Gnade noch nicht gut genug verstanden. Gott lässt sich nicht vorschreiben, was er tun muss. Das hat er nie und das wird er auch nie. Wenn Jesus dann hier trotzdem sagt, werft, dann entspricht er dem Gesetz. Aber die Aufforderung, wer sündlos ist, soll anfangen, die verhindert auch gleichzeitig den Mord an dieser Frau. Zugegeben, wenn man diese Stelle im Alten Testament nachliest, findet man nichts davon. Da steht nur, wer Ehebruch begeht, soll gesteinigt werden. Aber wenigstens am Ende dieses Abschnitts, da werden die Pharisäer und Schriftgelehrten ehrlich und sie verschwinden einer nach dem anderen. Ihr schöner Plan hat nicht funktioniert und sie haben schon wieder verloren. Und auch die Zuschauer merken, eine neutrale Haltung gibt es nicht. Wo die Sache mit Jesus drin ist, da muss es entweder Ja oder Nein sein. Sehr interessant. Zuerst die Ältesten. Aber sie gingen alle weg, weil sie merken, dass sie auch nicht besser sind als die Pharisäer. Zurück bleiben also Jesus und die Frau. Und die bleibt zunächst still. Sie wartet auf Jesus. Dabei ist das Urteil eigentlich längst gesprochen. Also sie haben das ja schon gesagt, wenn Steinigung auf dem Programm stehen würde, wären sie nicht gekommen. Leider hat man damals noch keine Programmhefte ausgegeben. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, an dem Jesus anfangen müsste, Steine aufzuheben und so lange auf die Frau Steine wirft, bis sich kein Muskel mehr bewegt. Die Gesetzeslage war klar, Jesus erfüllt auch die eigene Forderung, nämlich sündlos zu sein. Das ist Gesetz. Das muss ganz klar sein. Jesus hätte werfen müssen, wenn er ein guter Jude gewesen wäre. Und die Frau? Was ist mit der? Warum steht sie so still da? Warum ist sie nicht weggegangen? Vielleicht als eine der ersten, nachdem sie gemerkt hat, dass die anderen ihr Urteil nicht länger aufrechterhalten wollen, nicht mehr auf ihren Tod aus sind. Warum wartet sie auf Jesus? Ich weiß es nicht. Aber nun redet Jesus kurz mit ihr. Hat dich niemand verdammt? Ich verdamme dich auch nicht. Wie froh muss diese Frau gewesen sein, als sie diesen einen Satz gehört hat. Dieser Satz ist Gnade in der längeren Fassung. Dieser Satz ändert alles. Können wir das eigentlich noch nachvollziehen, was das heißt, wenn Sünder gerettet werden? Und dann dieser zweite Satz. Sündige hinfort nicht mehr. Die Frau taucht nie mehr in der Bibel auf. Ich bin aber trotzdem sicher, dass sie sich an diesen Satz gehalten hat. Was ist mit uns? Ich glaube, diese beiden Sätze oder diese beiden Satzteile, die gelten genauso gut uns wie ihr. Diese Geschichte hätte prima in Lukas 14 gepasst, bevor dann Lukas 15 die große Suche Gottes nach dem Menschen beschreibt, weil der Mensch eben Sünder ist. Diese Geschichte hier ist voll von Sünde, wobei die Sünde der Frau vielleicht nur die offenkundigste ist und die der anderen nicht direkt zutage tritt. Schön verdeckt unter dem Mäntelchen der Zivilisation verborgen ist, aber sie ist da. Und die Geschichte ist am Ende auch voll von Gnade. Gnade, die totgeweihte Menschen wieder ins Leben zurückbringt. Gnade. Dieses kurze Wort, das ich bisher noch nicht so ganz verstanden habe, aber ein bisschen entdecke, wenn ich diesen Text lese. Diese 11 Verse sind im Grunde genommen aber auch unsere Lebensgeschichte. Das Urteil, das die Bibel über uns spricht, ist in etwa dasselbe, das hier gefordert wurde, Tod und die Rettung durch Jesus. Und darum tun wir gut daran, uns das Ende gut einzuprägen. Gehe hin und sündige nicht mehr. Jesus, der ja sowieso irgendwann einmal Richter sein wird, der will eigentlich viel lieber dein Retter sein. Die Bibel sagt es so, noch ist Gnadenzeit. Niemand kann dem letzten Tag, dem großen Gericht entkommen. Wir können Gott nicht täuschen. Sündige hinfort nicht mehr. Das passt also ganz prima für ein Lebensmotto als Christ. Nicht nur für ein Motto als neues Jahr, für ein ganzes neues Leben soll dieser Satz eigentlich unser Motto sein. Jemand hat einmal gesagt, Sündigen ist für den Nichtchristen quasi fahrplanmäßig eingebaut, aber für den Christen ist Sünde wie ein Bahnunfall. Das Leben gerät aus den Schienen, alles stimmt nicht mehr, da muss wieder Bergungsarbeit getan werden. Und so, wie Jesus gnädig ist mit dieser Frau, so möchte ich auch jeden Einzelnen heute Morgen hier herausfordern, seid gnädig mit den Sündern in eurer Umgebung und das ist letztlich jeder Mensch, den ihr begegnet. In der Bibel kommen Sünder zu Jesus, weil sie Hilfe suchen, weil sie Hoffnung haben, dass dort bei Jesus eine Lösung für ihr Problem gefunden wird. Und jemand sagte mal, die Kirche ist heute fast das Gegenteil geworden, dass Sünder, bevor sie über die Kirche, über die Kirchenschwelle einen Fuß tun, eine riesige Überwindung brauchen. Warum ist das so geworden? Jesus zeigt Liebe und Vergebung und das müssen wir in unserem Alltag wieder lernen. Wir müssen Praxis in unsere Theorie reinkriegen. Und wer das schafft, der darf sich auch Missionar nennen. Und ich wünsche euch Gottes Segen bei diesem Unternehmen. Amen.